HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Gut 70 Jahre ist es her, da startete der erste internationale Linienflug der israelischen Fluggesellschaft El Al. Heute ist die Luftfahrt für das im Nahen Osten weitgehend isolierte Israel unverzichtbar. Praktisch alle Ein- und Ausreisen erfolgen über den Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv. Israels Luftfahrt ist dabei eng verknüpft mit der Geschichte des Landes und mit der angespannten Sicherheitslage, wie man als Fluggast recht schnell merkt. Passagiere, die mit israelischen Fluggesellschaften fliegen, werden manchmal stundenlang befragt, bevor sie überhaupt in den Flieger steigen können. Während des Gaza-Krieges im Jahr 2014 stellten fast alle Airlines ihre Verbindungen nach Tel Aviv zeitweise ein, aus Sorge vor Raketenbeschuss. Die Israelis flogen weiter, denn alle Flugzeuge von El Al sind mit einem Raketenabwehrsystem ausgerüstet. Aber es gibt auch Einschränkungen für das Wirtschaftsunternehmen El Al. Am jüdischen Feiertag Schabbat wird nicht geflogen und außerdem darf El Al weite Teile des Nahen und Mittleren Ostens nicht überfliegen. Das bedeutet für die Passagiere, ein Flug nach Fernost verlängert sich dadurch um mehrere Stunden. Über Israels Wolken ist die Freiheit also nicht grenzenlos, berichtet unser Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer.
4 Triebwerke und ziemlich viel Lärm. Eine Boeing 747-400 der israelischen Fluggesellschaft El Al ist vor wenigen Sekunden vom Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv gestartet. Der Flug LY-939 wird in etwa 4,5 Stunden in Barcelona landen. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Flug. Aber was ist in der israelischen Luftfahrt schon normal? Vor 70 Jahren, am 31. Juli 1949, 2 Jahre nach der Gründung des Staates Israel, hob der erste internationale Linienflug von El Al ab. Heute starten oder landen jedes Jahr über 20 Millionen Menschen in Tel Aviv. Rund 700 Flüge täglich werden von hier aus abgewickelt. Ohne diesen Flughafen hätte Israel ein Riesenproblem. Es wäre von der Außenwelt nahezu abgeschnitten. Die Landgrenzen zu den verfeindeten Nachbarländern Syrien und Libanon sind dicht. Die Übergänge zu Jordanien und Ägypten, mit denen Israel einen ziemlich kalten Frieden unterhält, werden nur wenig genutzt. Und der Luftraum fast aller anderen arabischsprachigen Länder ist für israelische Fluggesellschaften tabu. Joel Feldschow ist auf dem Weg zum Vorfeld des Flughafens. Ein Mitarbeiter des Flughafens, der Feldschow begleitet, hält immer wieder seine Chipkarte an Lesegeräte und öffnet die Sicherheitsschranken. Feldschow ist früher Kampfjets für die israelische Luftwaffe geflogen. Wenn man seinen Namen auf Hebräisch googelt, erscheinen Heldengeschichten. Heute ist Joel Feldschow der Chef der israelischen Luftfahrtbehörde. Er und seine Kollegen sorgen dafür, dass der zivile Luftverkehr in Israel reibungslos läuft.
Ben-Gurion is the heart of Israel, I would say.
Ben-Gurion ist das Herz Israels. Dieser Ort hat eine zentrale Bedeutung für das Leben der Israelis und eine zentrale Bedeutung für unsere Verbindung zur Welt.
Joel Feldschow steigt in ein Vorfeldauto. An diesem heißen Sommertag ist viel los in Ben-Gurion, dem Flughafen, der den Namen des Staatsgründers trägt.
In den letzten 5 Jahren ist die Zahl der Passagiere immer zweistellig gewachsen. 12%, 14%. Das ist das Dreifache von dem, was Durchschnitt in Europa ist.
Auf dem Vorfeld steht eine Boeing 787. Die Großraummaschine einer spanischen Fluggesellschaft wird gleich nach Madrid fliegen. Auch bei diesem Flug sind die Passagiere vorab informiert worden. Sie sollen bitte rechtzeitig zum Flughafen kommen. In der Regel werden 3 Stunden empfohlen, deutlich mehr als in europäischen Städten.
Ich denke, Ben-Gurion ist der bestgesicherte Flughafen der ganzen Welt. Für uns ist das Teil unseres Lebens, leider.
Juni 1972. Auf dem Vorfeld des Flughafens reihten sich die Särge. 26 Menschen waren bei einem Anschlag im Terminal getötet worden. 79 wurden schwer verletzt. 3 Japaner hatten sich der sogenannten Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, angeschlossen. Sie hatten Maschinengewehre und Granaten in Geigenkästen nach Israel geschmuggelt. In einem Wartebereich hatten die Terroristen in die Menge gefeuert und Granaten gezündet. Vier Jahre zuvor, im Jahr 1968, hatte die PFLP eine israelische El Al-Maschine auf dem Weg von Rom nach Tel Aviv entführt. Die Entführer zwangen die Besatzung, nach Algerien zu fliegen. Erst 40 Tage später und erst nachdem Israel 16 palästinensische Gefangene freigelassen hatte, beendeten die palästinensischen Terroristen die Geiselnahme. Die Liste der Entführungen ist lang. 1972 eine belgische Sabena-Maschine mit dem Ziel Tel Aviv. Vier Jahre später ein Airbus von Air France auf dem Weg von Paris nach Israel. Beide Maschinen wurden von israelischen Spezialeinheiten befreit.
Medinat Israel hevina meaz sof shnot ha-60 v'tchilat shnot ha-70.
In dieser Zeit hat der Staat Israel begriffen, wie sehr unsere Luftfahrt von Terrororganisationen bedroht wird. Und ein Anschlag ist ja nicht nur ein Angriff auf ein Flugzeug oder einen Flughafen. Er ist ein Angriff auf das ganze Land. Schon vor Jahren haben wir also entschieden, dass der Staat Israel von keinem weiteren Anschlag auf die Luftfahrt bedroht werden darf. Und dass wir alles dafür tun, um das zu verhindern.
Pini Schiff war früher am Flughafen von Tel Aviv für die Sicherheit verantwortlich. In München leitete er den Sicherheitscheck von El Al. Heute ist er der Vorsitzende des israelischen Dachverbandes der Sicherheitsbranche.
Wir sind keine so große Nation wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Fakt ist, dass die USA nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September weitermachte, weiterlebte. Ich möchte gar nicht daran denken, was in Israel los gewesen wäre, wäre hier ein ähnlich heftiger Anschlag passiert. Wir hätten es nicht überlebt. Gerade weil wir eine kleine Nation sind, müssen wir alles, aber auch alles daran setzen, um unsere zivile Luftfahrt im In- und Ausland zu schützen. Jeder Tag, an dem kein Anschlag passiert, ist ein guter Tag.
Die Abflughalle des Flughafens von Tel Aviv, Terminal 3. Von hier starten fast alle Flüge. An diesem Nachmittag geht es zum Beispiel nach Toronto, Istanbul und Berlin. Wenn die Passagiere die Abflughalle betreten, haben sie bereits zwei Sicherheitskontrollen hinter sich. Einen Checkpoint an der Zufahrt zum Airport, mehrere Kilometer entfernt. Einen weiteren an den Eingängen zum Terminal. Und dann kommt noch die Befragung durch Sicherheitsbeamte. Für das, was nun geschieht, ist die israelische Flugsicherheit berühmt. Man könnte auch sagen berüchtigt. Manche Passagiere dürfen nach wenigen Fragen einchecken. Andere werden jedoch stundenlang befragt. Privat bleibt in solchen Fällen kaum etwas. Für manche Passagiere eine erniedrigende Situation. Und wer mit einer israelischen Fluggesellschaft aus dem Ausland nach Tel Aviv fliegt, wird sogar dort schon vor Abflug von Israelis befragt. Wer da nicht mitspielt, bleibt am Boden. Alles absolut notwendig und gerechtfertigt, findet Pini Schiff. Und kommt mit einem Beispiel, das er immer wieder gerne erzählt, um zu belegen, wie erfolgreich diese Methode ist. In den 80er Jahren habe eine Frau von London nach Tel Aviv fliegen wollen. Die britischen Sicherheitsbeamten hätten bei der Frau keine Auffälligkeiten festgestellt. Dann befragte sie ein Mitarbeiter von El Al.
Er stellte ihr sehr alltägliche Fragen wie, was machen Sie in London, was sind Sie von Beruf und warum fliegen Sie nach Israel? Er brauchte nur eine halbe Minute, um zu merken, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Sie hatte keine Reservierungsbestätigung für ein israelisches Hotel. Sie hatte kein Geld, besaß keine Kreditkarte. Kein Mensch auf der Welt fliegt ohne Geld und ohne Kreditkarte.
Die Israelis, so erzählt der Sicherheitsexperte Pini Schiff weiter, durchsuchten den Koffer der Passagierin erneut und fanden fast 10 Kilogramm Sprengstoff. Dass es in Israel strenge Sicherheitskontrollen geben muss, darüber herrscht Konsens. Aber werden alle Fluggäste gleich behandelt? Immer wieder beschweren sich arabische Israelis, sie würden vor dem Abflug besonders streng kontrolliert. Die Organisation für Bürgerrechte in Israel, ACRI, wirft der Flughafengesellschaft vor, arabische Passagiere zu stigmatisieren. Sie würden eine erniedrigende Prozedur durchlaufen, einzig aufgrund ihrer ethnischen Identität. Ein Vorwurf, den Pini Schiff, der ehemalige Sicherheitschef vom Flughafen Ben-Gurion, entschieden zurückweist. Ein sogenanntes Racial Profiling gebe es nicht.
Wir unterscheiden nicht zwischen der einen oder anderen Nation. Und wir führen diese Sicherheitskontrolle nicht aus irgendeiner Laune heraus durch.
Fakt ist aber, für die meisten Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland bedeutet Ben-Gurion nicht das Tor zur Welt. Israel untersagt Palästinensern in den meisten Fällen, überhaupt von hier abzufliegen. Begründung: Sicherheitsbedenken. Vom israelischen Vorgehen in Sachen Sicherheit möchten mittlerweile auch viele europäische Länder profitieren. In Israel erzählt man sich, dass praktisch alle Länder Delegationen nach Tel Aviv geschickt hätten, um vom kleinen Israel zu lernen. Anflug auf die Landebahn 1-2 von Tel Aviv. Noam Doron sitzt in einem Flugsimulator. Das Cockpit entspricht bis ins kleinste Detail dem Cockpit einer Boeing 737. Hier trainiert ein Teil der 650 Piloten von El Al, der mit Abstand größten Fluggesellschaft Israels. Noam Doron ist einer von ihnen.
Wir befinden uns gerade auf einer Höhe von 3000 Fuß, also etwa 1000 Meter, und fliegen mit einer Geschwindigkeit von 180 Knoten. Vor uns können wir schon den Flughafen sehen. Bis zur Landung dauert es noch etwa 2 Minuten. Es sind genau 10 Meilen, das ist sehr kurz. Es ist der Abschnitt von der Küste bis zum Flughafen Ben-Gurion.
Noam Doron fliegt seit 42 Jahren. Wie die meisten israelischen Piloten begann er seine Karriere bei der israelischen Luftwaffe und wechselte später zu El Al. Heute ist er sowohl Pilot als auch Mitglied des Vorstandes der israelischen Fluglinie.
El Al ist die nationale Fluggesellschaft des Staates Israel. Ich würde sagen, dass es die ungewöhnlichste Fluggesellschaft der Welt ist. Wir haben uns entschieden, nicht am jüdischen Ruhetag Schabbat zu fliegen. Wir bieten auf unseren Flügen nur koscheres Essen an. Und dann ist da noch unsere Sicherheit, unsere Raketenabwehrsysteme in den Flugzeugen. Diese Fluggesellschaft ist sehr speziell und sie befindet sich in einer sehr speziellen Region.
Über die Sicherheitsvorkehrungen an Bord von El Al-Flugzeugen gibt es nur wenige Informationen. Offiziell bestätigt werden sie von der Fluggesellschaft in der Regel nicht. Zusätzlich zum Raketenabwehrsystem soll der Boden der Kabine verstärkt sein, damit eine Bombe im Gepäckraum weniger Schaden anrichtet. Es soll nicht nur eine, sondern 2 Türen zum Cockpit geben, mit einer Schleuse. Die soll verhindern, dass Attentäter zu den Piloten gelangen. Und dann sind da noch die sogenannten Flugsicherheitsbegleiter. Bewaffnete Sicherheitskräfte in Zivil, die auf wirklich jedem Flug an Bord sind. Angeblich können sie die Piloten über einen speziellen Knopf kontaktieren, falls sie einen Attentäter in der Kabine überwältigen müssen. Die Piloten fliegen dann eine extrem steile Kurve, um den Attentäter zu Fall zu bringen. Es klingt wie eine Szene aus einem James-Bond-Film. Noam Doron, der Pilot von El Al, gibt sich bedeckt und lächelt.
Sie fragen mich danach und ich sage, kein Kommentar. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass es stimmt.
Wie andere Fluggesellschaften will auch El Al seine Aktionäre zufriedenstellen und Geld verdienen. Doch während El Als Konkurrenten aus dem Ausland am Schabbat, also von Freitag bis Samstagabend, fliegen und somit Profite erwirtschaften, bleiben die Flugzeuge der Israelis am Boden. Und El Al hat noch zusätzliche Herausforderungen einzupreisen. Auf Routen nach Asien müssen die israelischen Flugzeuge teilweise enorme Umwege fliegen, weil der Luftraum über Ländern wie Saudi-Arabien gesperrt ist. Ein Flug nach Mumbai verlängert sich so um etwa 3 Stunden. Im Flugsimulator setzt Noam Doron auf der Landebahn auf. Der vorgegebene Luftraum ist extrem schmal. Große Teile werden von der israelischen Luftwaffe kontrolliert. Nur wenige Flugminuten nördlich von Israel liegen Libanon und Syrien. Und dann ist da noch der Gazastreifen, nur etwa 70 Kilometer entfernt. Alarm im Sommer 2014. Der letzte Gazakrieg zwischen der Hamas, die den Küstenstreifen kontrolliert, und Israel. Militante Palästinenser feuerten tausende Raketen auf Israel. Eine Rakete landete nur etwa 1,5 Kilometer vom Flughafen Ben-Gurion entfernt. Fast alle ausländischen Fluggesellschaften, darunter alle deutschen Airlines, stellten ihre Verbindungen von Tel Aviv damals zeitweise ein. El Al flog weiter.
Für den Staat Israel ist es sehr wichtig, dass die Flugverbindungen auch in Kriegszeiten erhalten bleiben. und wir werden immer alles dafür tun. Natürlich, wir verstehen die Probleme der ausländischen Fluggesellschaften, aber wir haben keine andere Wahl. Das ist praktisch die Hauptmission von El Al, Israelis auch in Kriegszeiten nach Israel und ins Ausland zu fliegen.
Wer auf dem Flughafen Tel Aviv die Sicherheitsbefragung gemeistert hat, kann sich entspannen. Ein israelischer Geschäftsmann, Mitte 40, läuft in Richtung Passkontrolle. Er ist auf dem Weg nach London.
It's your only reasonable way out of this country.
Das hier ist praktisch der einzige Weg, um dieses Land zu verlassen. Der Flughafen ist unsere Versicherung. Ohne ihn säßen wir fest. Das liegt einfach an den politischen Umständen, die uns umgeben.
Auch eine Israelin, Ende 30, fliegt heute nach London.
Der Gedanke daran, dass dies der einzige Weg ist, das Land in Richtung Europa zu verlassen, macht mich etwas nervös. Denn es bedeutet, dass wir keinen Weg mehr haben zu fliehen, wenn unser Flughafen nicht mehr funktioniert.
Fast alle Flüge von Ben-Gurion gehen in Richtung Westen, nach Europa und in die USA. Für Israelis ist der Flughafen ein wichtiges Symbol. Ein Symbol, trotz der geografischen Lage, ein Teil des Westens zu sein. Eine Wüstenebene, etwa 100 Kilometer vom Flughafen Ben-Gurion entfernt. Die Stimmung auf dem ehemaligen Flughafen des Gazastreifens ist gespenstisch. Flugzeuge stehen hier schon lange nicht mehr. Vor dem ehemaligen VIP-Terminal laufen Hunde durch den Müll. In der Kuppel des Terminals, die an den Felsendom von Jerusalem erinnert, prangt ein großes Loch. Imad al-Hams kämpft mit den Tränen. Der Palästinenser war einst für die Funk- und Radaranlagen des Flughafens zuständig.
Ich konnte mir das damals nicht vorstellen, dass unser Traum zerstört werden würde. Das macht mich sehr traurig. 500 Menschen haben hier gearbeitet, Ingenieure, Techniker, Piloten.
Imad al-Hams arbeitet noch immer für die zivile Luftfahrtagentur der palästinensischen Autonomiebehörde. Sein Büro verwaltet einen Flughafen, den es seit fast 20 Jahren gar nicht mehr gibt. Vom großen Terminal ist nur noch ein Gerippe übrig. Der Asphalt vom früheren Vorfeld und der Landebahn fehlt vollständig. Er wurde abgetragen, weil Steine und Beton im Gazastreifen ein äußerst knappes Gut sind. Der palästinensische Luftfahrtingenieur sieht aus wie ein Häufchen Elend. Aber als er die Zielflughäfen aufzählt, die man damals von Gaza aus erreichen konnte, leuchten seine Augen.
Kairo, to Amman, to Algeria, and to Dubai, and to Jeddah, and to Moscow, and to Larnaca, Istanbul.
Der 24. November 1998. Bei Rafah, im Süden des Gazastreifens, wird der Flughafen eröffnet. Yasser Arafat ist gekommen. Der Präsident der Autonomiebehörde, erzählen Palästinenser heute, hat die Baumaßnahmen höchstpersönlich überwacht. Auch US-Präsident Bill Clinton kommt zur Eröffnung des neuen Airports. Es war längst nicht alles gut im Nahen Osten in jener Zeit. Der Oslo-Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern war ins Stocken geraten. Und dennoch verbanden die Palästinenser große Hoffnungen mit dem neuen Flughafen.
All of us were so happy.
Wir waren so glücklich. Ich hatte das Gefühl, dass der Staat Palästina an jenem Tag geboren wurde.
Doch der Flughafen war nur anderthalb Jahre lang in Betrieb. Kurz nach der Eröffnung begann die zweite Intifada, die die Palästinenser mit der israelischen Besatzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes begründeten. Radikale Palästinenser verübten Terroranschläge. Bei einem Anschlag durch Palästinenser wurden 4 israelische Soldaten getötet. Israel wollte nach diesem Anschlag ein Zeichen setzen und begann mit der Zerstörung des Prestigeprojektes von Yasser Arafat. Die israelische Luftwaffe bombardierte die Radarstation und den Kontrollturm. Später pflügte die Armee große Löcher in die Start- und Landebahn. Spätestens da war es für Flugzeuge unmöglich, im Gazastreifen zu landen. Der Küstenstreifen wird von Israel und Ägypten seit mehr als 10 Jahren weitgehend abgeriegelt, seitdem die Hamas die Kontrolle übernommen hat. Israel gestattet nur einer Minderheit der Palästinenser die Ausreise. Und wer das schafft, darf in der Regel eben nicht vom Flughafen Tel Aviv aus in die Welt fliegen. Wenn die Menschen von Gaza ins Ausland wollen, müssen sie zum Flughafen in Amman oder Kairo reisen. So geht es auch Jibril El-Telbani. Er lebte im Gazastreifen und ist der stellvertretende Verkehrsminister der palästinensischen Autonomiebehörde.
Niemand auf der Welt leidet so sehr unter einer eingeschränkten Reisefreiheit wie die Menschen in Gaza. Früher, als wir noch den Flughafen hatten, brauchte ich für einen Flug nach Mekka 1 Stunde und 45 Minuten. Heute brauche ich fast 3 Tage.
Der Minister würde gerne so bald wie möglich einen neuen Flughafen im Gazastreifen bauen lassen.
Praktisch jede Stadt in Europa mit 500.000 Einwohnern hat einen Flughafen. Im Gazastreifen leben 2 Millionen und wir haben keinen. Die Bewegungsfreiheit, das ist doch Teil der Menschenrechte.
Doch Israel lehnt einen neuen Flughafen im Gazastreifen ab. Das Land stuft die Hamas als Terrororganisation ein. Aus Sicht der Israelis wäre ein Flughafen in Gaza ein gewaltiges Sicherheitsproblem. Nun will der Golfstaat Katar vermitteln. Die Idee? Ein neuer Flughafen für Gaza, der ausschließlich Flüge nach Katar bietet. Der Golfstaat würde sich um die Sicherheit kümmern. Israels Regierung kommentiert diesen Vorschlag nicht. Laut Medienberichten ist man aber nicht gerade begeistert. Und dann sind da noch die Palästinenser. Die lehnen jeden Plan ab, wenn sie nicht die volle Souveränität über den Airport bekommen. Der erbitterte Machtkampf zwischen der Fatah-Bewegung, die die Autonomiebehörde dominiert, und der Hamas, die in Gaza das Sagen hat, macht es noch unwahrscheinlicher, dass der Gazastreifen in den kommenden Jahren einen neuen Flughafen bekommt. Imad Al-Hams, der Flughafeningenieur ohne Flughafen, erstellt seit Jahren immer wieder neue Pläne für einen neuen Bau, auch wenn die nie umgesetzt werden.
Wir Palästinenser arbeiten hart. Wenn wir eine Genehmigung bekommen, werden Sie einen schönen, modernen Flughafen sehen. Dann wird sich dieser Ort verändern.
Die humanitäre Lage im Gazastreifen hat sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert. Dort, wo einst moderne Jets parkten, fährt ein Junge mit einem Eselskarren. Er sucht nach den letzten verbliebenen Betonstücken auf dem Vorfeld und hackt sie klein. Der einst so stolze Flughafen ist zur Resterampe des ärmlichen Gazastreifens geworden. Die Übungsstunde im Flugsimulator ist für Noam Doron, den Piloten von El Al, fast vorbei. Zum Schluss startet er ein virtuelles letztes Mal vom Flughafen Ben Gurion.
So now we start to accelerate. Okay, I open the throttle for maximum.
Wir beschleunigen jetzt. Ich schiebe die Schubregler maximal nach vorne. Jetzt werden wir schneller. Bei 130, 140 Knoten werde ich das Steuerhorn dann zu mir ziehen. Dann heben wir ab.
Vor seiner Zeit bei El Al flog Doron Kampfjets vom Typ F-16 in der israelischen Luftwaffe. Eine Zeit, die ihn noch immer prägt. Er setzt an zu einem waghalsigen Manöver.
Now you want an F-16?
Noam Doron fliegt eine Kurve, eine sehr steile Kurve. Aber das hier ist kein Kampfjet. Die Hydraulik des Simulators kommt an ihre Grenzen. Der Bordcomputer warnt. Der Pilot hat sich einen Spaß erlaubt. Im Flugsimulator. In einem echten Flugzeug würde er das steile Manöver natürlich nie fliegen. In diesen Wochen klagen Pilotinnen und Piloten über mysteriöse Probleme mit dem Satellitensystem GPS, das ihnen bei der Navigation helfen soll. Die Positionsdaten stimmen einfach nicht. Es ist wie eine Erinnerung, trotz aller Flugroutine, dass der Flughafen inmitten einer Krisenregion liegt. Die Medien des Landes spekulieren schon, dass Russland, das im benachbarten Syrien einen Militärflughafen betreibt, die GPS-Signale stört. Bestätigt ist das jedoch nicht. El Al, die israelische Fluggesellschaft, fliegt keinen einzigen Flughafen der arabischsprachigen Welt an. Es gab einmal Flüge nach Kairo und Amman, aber die wurden eingestellt. Sicherheitsbedenken. Immerhin, eine jordanische und eine ägyptische Fluggesellschaft fliegen weiterhin nach Tel Aviv. Israel, der im Nahen Osten weitgehend isolierte Staat, ist in vielerlei Hinsicht wie eine Insel. Der Flughafen Ben-Gurion verbindet sie mit der Außenwelt. Für den Piloten Noam Doron gibt es keine Alternative.
Wir können entweder fliegen oder schwimmen. Und da ist es doch besser zu fliegen.
Es ist wohl das bestbewachte Tor zur Welt. Über Israel und seine Flugsicherheit war das die Reportage von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Die Reportage gibt es auch immer bei uns im Internet auf hrinforadio.de. Hier finden Sie den Podcast oder natürlich in der ARD Audiothek. Ich danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Liane Stahl.